Zu unserer heutigen Veranstaltung. Sie haben die Ankündigung zur Kenntnis genommen, wegschauen oder Verantwortung. Ich nehme an, Sie werden jetzt erstmal hinschauen, und zwar dort rüber, da steht unsere heutige Referentin, Frau Ebert-Steinhübel. Sie kommt aus Nürtingen, ist dort tätig am Institut für Controlling. Studiert hat sie auch. Und zwar Kommunikationswissenschaften, Soziologie, politische Wissenschaften, Organisationspsychologie und Wirtschaftsphilosophie. Also eine ganze lange Liste an der Uni in München und an der in Hagen. Sie ist im Bereich von Trainings tätig, vermittelt Kommunikations- und Führungswissen an Fach- und Führungskräfte. Ist tätig im Rahmen, denke ich, dieses Instituts auch in der Unternehmensberatung, hat da Fokus auf Strategieentwicklung, Bildungsmanagement und Personalentwicklung und hat als Autorin eine ganze Reihe von Artikeln publiziert aus diesen genannten Gebieten. Heute wird sie uns einen Roman vorstellen und anhand dieses Romans diese Frage aufwerfen, wegschauen oder verantworten. Ein Roman von Urs Faas. Ich nehme mal an, das ist ein Dehnungs-E, oder? Oder Faes? Tja, jetzt haben wir schon das erste Problem. Weiß das jemand? A-E? F-A-E-S kann beides sein, kann Faes sein oder kann eben Faas sein. Sie wissen vielleicht, dass es im Deutschen ein sogenanntes Dehnungs-E gibt. Zum Beispiel die Stadt Strahlen am Niederrhein schreibt sich mit AE, wird aber nicht Ä gesprochen, sondern mit einem langen A. Wer weiß, also vielleicht kriegen wir das irgendwann noch mal. Gut, dann wollen wir Ihr Inneres unter keinen Umständen in irgendeiner Weise durcheinander bringen und bleiben bei Urs Faes. Und ja, sind mal gespannt, ob wir das je dann noch herausfinden. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag.
Ja, vielen Dank. Das war's schon, ne? Blick an die Technik, kann man mich hören? Super, okay. Ja, von mir auch herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich möchte Ihnen heute ein Buch vorstellen, eben dieses Buch Und Ruth. Ich habe hier eine Ausgabe, eine Lizenzausgabe der Büchergilde Gutenberg. Ich bin zu diesem Buch gekommen, wie man häufig in diesen Buchclubs zu Büchern bekommt. Man bekommt jedes Quartal wieder ein Buch zugeschickt, das man dann doch nicht haben möchte und bestellt sich dann ganz schnell ein neues. Und das liegt dann da oder man liest und vergisst es auch wieder. Und mit diesem Buch war es irgendwie bei mir anders. Dieses Buch hat was in mir ausgelöst und ich lege es auch jedem ans Herz und frage, hat es denn jemand schon gelesen? Also ich hoffe es und wünsche mir, dass Sie also hinterher rausgehen und sagen, das ist es, das muss noch Weihnachten auf den Gabentisch. Also mich hat es verfolgt und vielleicht kann ich ein bisschen von dem, was dieses Buch in mir ausgelöst hat, auch an Sie weitergeben. Was es ausgelöst hat, war, na, wie das so schön ist in der Literatur, ein Denkprozess, so soll es ja auch sein. Und ich habe diesen Denkprozess ein bisschen strukturiert jetzt für Sie in ja wesentlich vier Teile. Am Anfang wird ein Leitmotiv stehen, ein Leitmotiv, das diesem Roman auch vorangestellt ist und dieses Leitmotiv, das mich beschäftigt hat, dazu werden Sie gleich noch etwas hören. Ich werde Ihnen immer wieder Sequenzen aus diesem Roman auch vortragen, eben weil diese Urs Faes, wollen wir ihn mal so nennen und ihm hoffentlich damit nichts Unrecht tun, eine unglaublich klare und präzise und sehr, sehr eindringliche Sprache spricht. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, den Originalautor auch zu Wort kommen zu lassen. Und dann wird es vornehmlich ja, um so vier verschiedene Bereiche geben, die sich aber ineinander fügen, wie Sie merken werden. Nämlich die erste Frage, ja, also das Generalthema der Philosophie, gut oder böse? Und was heißt es, gut zu sein? Wie ist man ein guter Mensch? Ist man dann immer gut? oder gibt's, kann man menschlich gut sein? Also da so ein bisschen, wir werden dann bei diesem Gutsein aber auch sehr schnell zu dem Thema Böse kommen, hinkommen. Ab wann ist man denn böse und ist man dann zum Beispiel böse, wenn man etwas nicht tut? Wenn man etwas tun könnte und es unterlässt, sprich die Frage, wo beginnt Verantwortung? Ab wann entsteht Verantwortung? Ab wann bin ich für mein Tun oder Nicht-Tun verantwortlich? Bin ich alleine verantwortlich? Ist es eine Gruppe, die die Verantwortung trägt? Und hier steht die Unmöglichkeit des Vergessens, dieses einmal Unterlassene, wie lang wirkt das denn gegebenenfalls in uns weiter? Und ich habe eben schon angesprochen, die Frage, bin ich das ganz alleine, die darüber entscheidet, ob etwas gut oder schlecht ist? Oder hat es auch mit der gesamten Situation zu tun? Hat es mit dem Bewertungskontext zu tun, in dem ich gut oder böse bin? Was unterscheidet jemanden, der in einem diktatorischen Regime den Anweisungen seines Diktators befolgt, von einem anderen, der dies in einer Demokratie tut? Sind die unterschiedlich gut oder böse? Also soweit nur angerissen. Und als letztes, vielleicht als Auflösung, aber hier müssten eigentlich schon wieder zwei Fragezeichen stehen, Zivilcourage an sich ja etwas sehr Individuelles. Ich bin ja allein couragiert, könnte aber eventuell auch der Weg sein zu einer gemeinschaftlichen, moralischen Lebensform für unsere Gesellschaft. Also das, Sie merken eine ganze Menge aus so einem kleinen Buch. Ne? Alles, was geschieht, geht dich an. Das ist eine Gedichtzeile von Günter Eich, die dem Buch vorangestellt ist. Und das ist die Gedichtzeile, um die ich gerungen habe, um die ich auch mit Professor Friedrich gerungen habe, weil er gesagt hat, naja, also das ist ja nun nicht wirklich so der Klassiker und gibt es vielleicht noch mal was anderes. Und ich habe aber, glaube ich, mich ein bisschen auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, doch. Denn es war tatsächlich so, dieser Satz hat mich ein Stück weit verfolgt. Den habe ich zum Beispiel meiner 10-jährigen Tochter auch zur Antwort gegeben, als sie gesagt hat, wie ist denn das, ich habe da sowas erlebt in der Schule und muss ich da jetzt, aber eigentlich kann ich auch nichts gesehen haben. Es könnte ja sein, ich wäre hinter der Tür gestanden und habe nicht mitbekommen, was ich da abgespielt habe. Aber was, wenn ich es doch gesehen habe? Ab wann muss ich denn handeln? Oder wann kann ich sagen, nee, ich habe nichts mitbekommen? Wegen dieser Gedichtzeile bin ich heute hier, anstatt, ich habe es vorhin schon gesagt, auf unserer Weihnachtsfeier in Nürtingen zu sein. Es gibt ein sehr leckeres Essen, aber naja, gut. Alles, was geschieht, geht dich an. So beginnt der Roman. Da haben wir ihn im Original. Ich habe ja, wie gesagt, die Lizenzausgabe hier. Also wenn Sie jetzt mal ein Bild suchen. Wir sehen links eine Ruth. Ruth taucht aber immer nur ganz kurz auf im Roman, beziehungsweise, ja, man weiß gar nicht, begegnet sie dem Erzähler in dem Moment wirklich oder nicht. Und wie sie ihm begegnet, das möchte ich Ihnen jetzt mal vorlesen. So fängt der Roman an. Langsam kommt die Frau auf mich zu. Ups, jetzt schalt's aber. Wie eine Forderung, die kein Ausweichen zulässt. Ich mache einige Schritte rückwärts, bis ich an den äußersten Rand des Bahnsteigs stehe. Mit einem nächsten Schritt wäre ich ins Leere getreten. Ich weiche den Blick aus, diesen Augen, die leicht vorstehen und von einem seltsamen Grau der Pupillen dominiert werden, suche ihren Namen. Ich versuche, mich an die Namen von Frauen, die ich gekannt und aus den Augen verloren habe, zu erinnern. Ihre Stimme fordernd, unnachsichtig bis unablässig da. Wir werden in den Roman eingeführt damit, dass unseren Ich-Erzähler jemand aus seiner Vergangenheit konfrontiert mit etwas scheinbar Vergessenen, in Wahrheit aber Verdrängten. Und er wird konfrontiert mit dem Erinnern an das, was vor vielen, vielen Jahren, genau an einem Augusttag 1961 geschehen ist, damals nämlich der Ich-Erzähler war damals in einem Internat, Schüler und ein Mitschüler das jetzt ganz ins Kurze, wir gehen auch noch ins Detail, hat sich von einer Staumauer gestürzt und hat sich das Leben genommen. Und im Roman geht es um die eventuell bestehende Schuld mit Verantwortung unseres Ich-Erzählers an diesem Suizid von Erich, so heißt er, und er ist auch sein Zimmernachbar. Es wird auch bis zum Schluss nicht wirklich geklärt und nicht wirklich eingestanden. Man könnte aus moralischen Gründen sagen, ja, du bist dran schuld, aber dazu später. Wir werden also eingeführt gleich in diese Situation, diesen Septembertag, an dem er sagt, wir waren uns nicht sicher, als ob vielleicht doch etwas hätte passieren können. War es mit einmal so, dass wir alle fürchteten, das Falsche zu tun an diesem Septembertag? Es war der 14. Spätnachmittag. Das Wetter ungewöhnlich warm um diese Jahreszeit. Ich hatte das Datum vergessen wollen. Es war mir nicht gelungen. Der Tag, an dem Erich auf der Mauer erschien, veränderte manches in meinem Leben, aber nicht nur in meinem. Der Autor führt uns jetzt zurück in diese gesamte Geschichte, wie es damals war in den 60er Jahren in einem Internat. In einem Internat, in dem man am Anfang erstmal bestimmte Rituale bestehen musste. In einem Internat in den 60er Jahren, in dem die Lehrer, naja, so noch die letzten Kriegshelden waren und gemeint haben, sie müssen auch Krieg mit ihren Schülern spielen, Machtspiele ausprobiert haben. In einem Internat, in dem es einen Physiklehrer gab, von dem man nicht genau weiß, hat der kleine Jungen verführt oder nicht. In einem Internat, in dem es sicherlich auch in den 60er Jahren noch nicht ganz in Ordnung war, das kommt auch nur unterschwellig raus, Jude zu sein. Erich war, er hat nicht gesagt, er sei Jude, aber auf die Frage, welche Religion er hat, er gesagt, es ist eine andere Religion. Also eine ganz strenge, straffe, ja, so richtig, man denkt an so eine karge Zelle und Drill und Jungsinternat, aber sie mussten da einfach rein. Und in diesem Kontext nun will sich unser Autor oder will sich unser Ich-Erzähler irgendwie bewähren und sucht auch in dem Rückblick im Roman auf die Frage, war das jetzt richtig, wie ich gemacht habe? Und kann ich jetzt heute stehen und sagen, mein Leben ist damit richtig verlaufen? Ist es gut oder in Ordnung, auch manchmal nicht zu handeln? Und ich habe es vorhin angesprochen, das war so eine der ersten philosophischen Implikationen, die mir da in den Sinn gekommen ist, nämlich die Frage, was heißt denn das überhaupt, gut zu sein? Ein guter Mensch zu sein. Das muss ja an sich das Höchste sein, ne? Das wäre ja ganz schön. Sind Sie alle gute Menschen? Oder kriegen Sie es alle hin, gut Mensch zu sein? Das ist nämlich ein ganz entscheidender Unterschied. Die erste Reihe überlegt noch. Völlig entspannt. Ja. Ja. Oh, sorry, ich bin gesprungen. Im Griechischen gibt es für das Adjektiv gut kein Synonym, es gibt nur ein Synonym für das, ich habe kein Griechisch gelernt, nur Latein, ich hoffe, dass ich das richtig hinbringe. Es gibt wohl nur eine Übersetzung für das Substantiv. Und diese Übersetzung für das Substantiv, wer hat Altgriechisch gelernt? Stimmt das? Wir lassen es mal so stehen und Sie machen hinterher rot, ja? Ist immer ganz blöd, vor allen Dingen, wenn dann die griechischen Zeichen stehen, dann weiß ich gar nichts mehr. Also gibt es wohl dieses Wort Arete. Und was mich fasziniert hat daran, ist zu überlegen, eben genau dieses Gutsein. Beim Gutsein ist es nicht so wirklich wichtig, dass ich jetzt sage, zum Beispiel, ich bin gut, weil ich tolerant bin und weil ich offen bin und weil ich freundschaftlich bin oder weil ich gebildet bin. Und ein anderer sagt auch wieder, er ist gut, weil. Dann würden wir ja nie wirklich auf einen gemeinsamen, sondern wir hätten immer das Problem zu fragen, wer setzt denn nun eigentlich die Definition fest dessen, was gut ist? Interessanter ist, es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein in diesem griechischen Begriff, sondern es geht darum, gut Mensch zu sein. Diese Arete oder Virtus, lateinisch, da bin ich etwas besser aufgehoben, die Tugend des Gutseins kann man zum Beispiel auch auf Dinge beziehen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, die Arete der Flasche Pellegrino. Wenn die Flasche Pellegrino in ihrer Art, besonders spritzig zu sein und eben so zu sein, wie ich mir ein Pellegrino vorstelle, besonders italienisch zu schmecken oder was auch immer, wenn sie das gut schafft, dann hat sie diese Tugend. Aber normal würde man nicht sagen, es ist eine gute Flasche. Könnte man auch sagen, aber da beginnen schon wieder die Missverständnisse. Also ein ganz anderer Denkansatz, nicht zu sagen, ich bin gut und du bist auch gut, aber wir haben völlig unterschiedliche Maßstäbe dessen, was wir als gut definieren, sondern das Sein ist in einem Entwicklungszustand. Und dieser Entwicklungszustand ist in diesem anderen Wort, in diesem Agathos oder Aristos am besten, wir haben dann wieder die Aristokraten hin, das heißt, es zielt auf einen Entwicklungsprozess. Und so hat es Aristoteles beschrieben in der Nikomachischen Ethik. Es geht eben nicht darum, was dieses Gutsein ist, sondern es geht darum, einen Prozess oder den Rahmen eines Prozesses zu bilden, eben was es heißt, dieses Gutmenschsein immer wieder von Neuem zu bewegen und sich darin, das ist auch ganz wichtig, von der Masse des Mittelmäßigen abzugrenzen. Gutsein heißt also, ich versuche moralisch gut zu sein, ich versuche tugendhaft zu sein, ich versuche diesen Maßstab anzuwenden als einen Maßstab, der mich zu einer Entwicklung führt. Als einen Maßstab, den ich an mich lege, um damit besser zu sein, mich zu entwickeln, mich zu steigern. Das Menschen an sich, da wären wir dann tatsächlich in der höchsten Stufe, die absolute Humanität zu entwickeln. Und da ist jetzt für mich auch wieder die Klammer zu diesem Roman und auch zu dem, was ich später sagen würde, über Zivilcourage. Es geht nicht darum zu sagen, ich bin letztendlich hundertprozentig gut, sondern ich habe mein Menschsein im Kontext eines, egal welchen Systems, so gemacht, dass ich mich von der Masse abgrenzen konnte, dass ich zum Beispiel Nein gesagt habe, dass ich hingeschaut habe, dass ich Dinge bemerkt habe, die andere nicht bemerkt haben und nicht, wie es so häufig ist, und das wissen wir alle, wenn wir die Zeitung lesen, irgendwo ist einer umgekippt und alle warten, wer macht es zuerst, aber ich eher nicht. Eine Tugend als menschlicher Entwicklungsprozess. Und darin unterscheide ich mich natürlich von der Norm. Wenn ich versuche, diese Tugend anzustreben, ich setze mich von dem Alltäglichen, von dem Durchschnittlichen ab und arbeite daran. Er, der jetzt hier oben steht, das ist der Physiklehrer, der den so getriezt hat. Das sind wunderbare, aber auch ganz grauselige Passagen in den Romanen, wie also Erich an der Tafel steht und die Kreide zerbröselt ihm zwischen den Fingern und hinten dran immer der böse Lehrer und jetzt mach, du musst es doch schaffen und alle anderen duckmäuserisch dahinter. Er hat ihn ausgewählt, ganz bewusst. Erich, der zum Schluss umgekommen ist, schien als der Schwächste in dieser Gruppe dergleichen. Man hat ihn in den Tod getrieben. Unsinn, das ist Unsinn, sagt seine innere Stimme wieder. Jetzt die andere Stimme, die versucht ihn zu verteidigen. Wenn ich das gesehen hätte, dass jemand in den Tod getrieben wird, müsste ich dann nicht einschreiten? eine ganz banale Passage aus dem Roman, aber ich finde sie trotzdem wichtig. Viele von uns litten unter Kauer, doch keiner wagte es, gegen seine Methoden aufzumucken. Wir wollten durchkommen. Eine Art, sein Leben zu leben. Ich will durchkommen. Ich will nicht gut sein, ich will nicht besser sein, ich will nicht moralisch gut mein Leben leben, ich will nicht verantwortungsbewusst sein, ich will einfach irgendwie durchkommen. Selbst wenn ich merke, dass das, was links und rechts passiert, mir nicht gefällt. Lieber mit Scheuklappen und lieber durch und lieber nichts sagen. Duckmäusertum. Aber eine Chance, in einem System zu überleben. Ja, das ist das, was passiert ist. Wir blieben stumm. Keiner bekehrte auf. Als akzeptierten wir alle, dass wir niemand waren. Da kommen wir nachher nochmal drauf, was das heißt, niemand zu sein. Wir sind alle gleich, aber wir sind alle niemand. Damit kann ich natürlich auch nicht ein sehr guter werden. Aber gleichzeitig schützt mich diese gemeinsame Macht, dieses Wir sind alle. Irgendwas? Da stehe ich direkt davor.
Wenn Sie von da 2 Meter abgehalten, von da mit knapp 4 Stunden, dann sind Sie über den Korridor
kommen. Ich werde es hinkriegen. Wo ist mein roter Faden? Ja? Also dieses Niemand zu sein, ist auch so ein Schutz, ne, in dieser trüben Masse der Niemande. Da kommt dann später sogar noch ein leichtes Kokettieren auf. Als akzeptierten wir alle, dass wir niemand waren und jene zu werden hatten, die das Internat und seine Grundsätze aus uns machen wollten. Da gab es ja nun Pläne, wo das hingehen sollte. Ne? Aber warum haben wir, die wir alle so ähnlich waren, warum haben wir alle, die wir unter demselben System gelitten haben, warum haben wir alle, die gemerkt haben, dass da was schief lief. Warum hat keiner von uns oder warum haben wir uns nicht gemeinsam gewehrt? Was hätte passieren müssen? Hätte einer, so wie beim Domino, anschucken müssen und die anderen wären nachgekommen? Oder wäre es dann einer gewesen, der sich aus der grauen Masse hervorgewagt hätte? Und die anderen wären dann schnell wieder zurückgekommen in ihr geschütztes Niemandsland. Warum haben wir uns nicht gemeinsam gewehrt? Es ist auf der Seite davor angeklungen, wir wollten oder sollten jene werden, die das Internat aus uns zu machen versucht oder so ähnlich. Wir gehorchten der Pflicht. Und auch das so eine Implikation, vielleicht ein bisschen gewagt, aber die mir eben so bei dem Roman in den Sinn kam. Das ist dieser ganz klassische Unterschied zwischen dem, wie definiere ich das sittlich Gute, definiere ich das in diesem Werden oder definiere ich es in einem übergeordneten Ziel, das durch Pflichtanstrengung ich erreichen kann. Kant, kategorischer Imperativ. Tugend eher die Seite, so Aristoteles. Tugend, wir haben sie ja gerade schon gehabt, die Virtus oder die Arete, jetzt haben wir sie nochmal. Eine Art, auch der Erziehung, wir sind ja im Internat, die eine Seite wäre zu sagen, ich versuche auch ein Stück weit selber selbstverantwortlich denken und handeln zu lernen. Derjenige, der nach diesem griechischen Modell tugendhaft und sittlich gut handelt, tut dies aus reinen, aus lauteren Motiven heraus. Also nicht, weil man ihm ein tolles Auto oder einen tollen Gewinn oder einen tollen Preis verspricht oder auch sagt, deshalb bekommst du dann keine Sanktion, du wirst nicht bestraft, wenn du dies tust. Tugend strebt nach dem Reinen, strebt nach dem Guten, strebt nach dem Gutmenschsein ohne etwas dafür zu bekommen, aus sich heraus. Die andere Sichtweise wäre, ich strebe danach, weil es sich geziemt. Ich strebe danach, weil es meine Pflicht ist, weil ich etwas tun soll. Oben ist es, ich will etwas, hier ist es, ich soll etwas. Und an diese Pflicht, an diese Pflichtenethik, an dieses Ethos, das darin zum Tragen kommt, wird man natürlich gerade in einer dieser ganz extrem überspitzten Internatsliteratur 60er Jahre. Es gab früher diesen Film der Feuerzangengole, da waren die Lehrer aber noch relativ mild, aber man, also ganz überspitzt, Lehrer mit dem Rohrstock und haben die Schüler gezüchtigt, deutlich mehr daran erinnert, als dass man nun sagt, nun werdet alle zu freien Menschen und wir geben euch das Material, lasst euch formen. Nein, hier wurde geformt nach Drill, nach festen Mustern und alle, die nicht in diese Muster reingepasst haben, tja, mussten sich entweder verformen oder wurden von anderen zwangsweise geformt oder wie bei unserem Erich, geben dann irgendwann mal auf. Da noch was? Jetzt stellt sich die Frage, wie es kommt, dass wir zwar häufig darunter leiden, wenn wir etwas nicht getan haben und sagen, Mensch, ich hätte doch und es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, ich hätte Verantwortung übernehmen können, aber irgendwie dann doch wieder dem scheinbar üblichen, der Pflicht, dem Rudel nachgeben, der Macht und uns fügen. Warum nehmen wir Negatives hin? Und ist uns eigentlich klar darüber, dass das, was wir tun und vor allem das, was wir nicht tun, auch immer wirkt? Und was ist das Instrument dafür, das wir in uns haben, um dieses abzuwägen, zu handeln oder zu unterlassen? Und ein, naja, Instrument ist der falsche Begriff, aber eine moralische Instanz, die wir haben, ist letztendlich unsere Verantwortung. Ja? Diese Fähigkeit haben wir ja, zu sagen, alles, was geschieht, geht dich an. Ich erkenne, dass etwas geschieht, ich bin betroffen, es berührt mich emotional. Und ich mache eine Willensentscheidung, die da heißt, ja, ich stelle mich dem. Ja, ich beziehe Stellung und sage gut, nicht gut. Und sage, das ist so sehr nicht gut, dass ich dazu vielleicht laut werden muss. Ich übernehme Verantwortung, ohne zu wissen, was daraus folgt. Also insofern im Tugendbereich. Verantwortung als Fähigkeit, aufgrund derer der Mensch zum moralischen Subjekt wird. Subjekt, nicht Objekt, das ist damit gemeint. Subjekt, ich selber bestimme, wie ich handle. Ob ich handle oder ich nicht handle. Weil und Verantwortung heißt, ich bin für die Folgen meines Handelns zuständig. Und ich bin bereit zu akzeptieren, dass aus dem, was ich tue oder was ich nicht tue, etwas entsteht. Und ich werde mich dazu dann auch weiterhin stellen und sagen, ja, ich habe es aus den und den und den Gründen getan oder nicht getan. Das ist ein emotionaler und ein kognitiver Prozess. Unten, ich habe das nochmal dazu geschrieben, es passt nicht ganz, aber wenn man Verantwortung und Ethik bringt, dann kommt halt irgendwann der Herr Hans Jonas mit ins Spiel mit dem Buch Das Prinzip Verantwortung 1984, nee, stimmt, 1976, glaube ich, zuerst erschienen, ich habe die Ausgabe von 1984. Das ist ein Klassiker, wer sich damit mal beschäftigen möchte, auch mit dem Prinzip, was das überhaupt heißt, Verantwortung. Und er hat das damals geschrieben in der Anwendung und natürlich in der drohenden Erkenntnis der drohenden Folgen unserer enorm beschleunigten technischen Zivilisation, der Risiken, die diese Technik mit sich bringen, der Risiken dann bis späterhin zur Globalisierung. Also jetzt Verantwortung bezogen auf das auf die kollektive Ebene gilt natürlich gleichermaßen wie auf das Subjektive. Auch da natürlich die Fähigkeit einer Gesellschaft, aufgrund der die Gesellschaft zum moralischen Subjekt wird. Ja, und was hören wir im Roman dazu? Unser Auto wird geplagt und er wird ganz schön geplagt. Es verjährt nicht. Es ist nicht so. Zumindest für ihn ist es nicht so, denn die Stimme verfolgt ihn. Er hätte gern ein Anrecht auf Vergessen, aber wer soll es ihm denn geben, wenn nicht er selbst? Verantwortung ist etwas Subjektives. Und mein persönliches Schuldempfinden damit auch. Das merkt man, wenn man irgendetwas verdackelt hat im Alltag, hat was Dummes gesagt oder hat zu laut was gesagt oder hat einem Freund oder Freundin was gesagt, was man eigentlich nicht hätte sagen sollte und man möchte die Worte so zurücknehmen. Das ist manchmal viel schlimmer, als wenn man irgendwie einen Gegenstand vertauscht hat oder sowas. Und man merkt, man hat den anderen zutiefst verstört und kann es nicht mehr ändern. Kann Folgen haben. Ist menschlich. Mir zu sehr in medias res. In der deutschen, natürlich mal wieder speziell in der deutschen Geschichte, ist erst vor kurzem der Autor Martin Walser schlecht aufgefallen, indem er die Judenverfolgung als, etwas hingestellt hat vor der Paulskirche, mit die zwar schon schlimm sind, aber man müsste halt irgendwann auch damit aufhören. Er hat das Zitat gebraucht, die Banalität des Guten. Und dieses Zitat, die Banalität des Guten, das ich gleich erkläre, rekurriert auf ein Originalzitat aus den 60er Jahren von Hannah Arendt, die Banalität des Bösen. Und Sie werden es gleich merken, warum ich jetzt von der Verantwortung zu dem Bösen überstreife. Hannah Arendt war als Prozessberichterstatterin in Jerusalem und hat bei dem Eichmann-Prozess, hat einen Bericht von dem Eichmann-Prozess geschrieben, was ja auch verfilmt worden ist, wo man dann sieht, wie er so mit einer monotonen Stimme sagt, ja, und die armen Menschen so in der Art. Und das Zitat ist deshalb so bekannt und so erschütternd, weil es sich natürlich nicht nur auf den Nazi-Terror bezieht, sondern auf die Möglichkeit, deshalb Banalität, dass ein stinknormaler Mensch mehr oder weniger gut, mehr oder weniger auch böse, wie wir alle, durch strikten Gehorsam, natürlich durch ein perverses System, zu einem absoluten Monster degenerieren kann. Aber der Mensch an sich, so ihre These, dieser Eichmann, ist vielleicht gar kein Monster oder wird uns gar nicht als Monster erscheinen. Also auch das Böse tritt uns erschreckenderweise ganz, ganz banal entgegen. Und womöglich war die große Masse gar nicht so viel anders. Und das weiß man ja auch von den Gegenberichten, auch die Banalität des Gutens von denen, die die Juden dann gerettet haben. Auch da gab es viele, die es nicht aus diesem reinsten Ethos, Tugend und nach der Perfektion streben, nach dem Guten streben, sondern auch vielleicht aufgrund von Zufälligkeiten gut wurden. Stellt alles wieder auf den Kopf. Von der Frage, wie kann ich entscheiden, was gut ist oder was böse? Wenn Zufälligkeiten, wenn ein System es bestimmen kann und auch in den 60er Jahren gab es die sogenannten Milgram-Experimente. Kennt ihr jemand? Darf ich es erzählen, wenn es nur einer ist? Ich muss ein bisschen. Da geht es darum, hoppala, inwieweit Menschen bereit sind, anderen körperlich Schmerzen zuzufügen. Und man hat ein Setting, ich muss vielleicht mal reingucken, ich weiß nicht, ob ich es noch auswendig hinkriege. Man hat ein Versuchssetting gehabt, hinter einer Glasscheibe, einmal konnte man durchgucken, einmal konnte man nicht durchgucken, waren vermeintliche Schüler, auf der anderen Seite Lehrer und die mussten denen sehr autoritär etwas beibringen und immer wenn die etwas nicht gewusst haben, wurden die bestraft in Form von Stromschlägen. Und bei jeder falschen Antwort wurden die Stromschläge höher und die Versuchsperson hat mitbekommen, wie das Opfer leidet. Also zum einen hat sie gesehen, der Voltregler geht hoch und zum anderen hat sie gehört, wie das Gegenüber zuckt und schreit und so weiter. Man hat getestet, wie weit gehen Menschen. Also natürlich waren diese Versuchspersonen auf der anderen Seite, haben das nur nachgemacht. Aber das Ergebnis als das Münchner Max-Planck-Institut 1969 eine ähnliche Testreihe durchführte, ergab sich, dass 85% aller Getesteten als gehorsame Untertanen des wissenschaftlichen Experimentators bis zum Ende durchhielten. Bei Milgram war es so, dass 65% praktisch bis zum bitteren Ende, das heißt bis zum natürlich gespielten, aber für ihn scheinbar realen Zusammenbruch der bestraften Person und dieser scheinbare Zusammenbruch war der tödliche Stromstoß durchgehalten haben. Wie weit gehen Menschen? Also ich kriege da einen Schauder, wenn ich das lese, aber ja, das ist die andere Seite eben dieses Banalität des Guten oder wir waren eben auch keine Helden. Ich habe zu diesem Milgram noch etwas gefunden, oh, was jetzt auf der Seite gar nicht kommt, aber schade. Schade, das hätte jetzt sprachlich so gut gepasst, da sage ich es Ihnen halt nachher. Ein Zitat von Max Frisch kommt nachher. Ich habe meine Folien durcheinander gebracht, ich weiß es wahrscheinlich selber. Ein modernes Phänomen, wo es jetzt nicht darum geht, wie beim Milgram, bewusst andere etwas Böses zu tun. Also Schuld kann dadurch zustande kommen, dass ich etwas bewusst tue, was böse ist, das ist die eine Geschichte, oder ich unterlasse bewusst etwas, das gut wäre. Das sind so diese beiden Möglichkeiten. Und diese Schuld auf sich laden, dadurch, dass man das Gute unterlässt, das ist unter der sogenannten Zuschauerforschung oder Bystanderforschung bekannt geworden. Und das erste Zitat, das ich allerdings habe, ist von Thomas Mann, kurz vorm Ende des Zweiten Weltkriegs, der auch gesagt hat, es gibt natürlich eine Schuld dadurch durch aktiv Böses tun, aber es gibt auch eine mindestens genauso große Schuld des Unterlassens. Wenn man sich das mal überlegt, wie jeder für sich in so einem eigenen Leben vielleicht doch ein großes Potenzial an Möglichkeiten manchmal hätte einzuschreiten, nicht einzuschreiten, dann wird unser Schuldpotenzial doch eventuell noch ein bisschen größer. Ja? Gut, da natürlich manifest am Nationalsozialismus von Thomas Mann gibt es ja die Betrachtungen eines Unpolitischen. Also Thomas Mann war bestimmt nicht derjenige, der sich massiv eingemischt hätte. Im Gegenteil, also man kann ihm da durchaus so vorwerfen, aber zumindest hat er es erkannt. Der Zuschauer, der Unbeteiligte, der das Böse geschehen lässt, zu Englisch Bystander. Und dieses Bystander-Phänomen ist benannt nach einem Fall, der auch wieder in den 60er Jahren passiert ist, im März 1964. Das ist bekannt, ein Fall in New York. Und zwar wurde eine junge Frau namens Kitty Genovese, oder geschrieben Genovese, Genovese, wurde auf dem Weg von ihrem Auto zu ihrem Mietshaus, wo sie gewohnt hat, von einem Mann niedergeschlagen. Und so nach den ersten paar Schlägen irgendwann, das hat man dann hinterher im Protokoll, hat der Mörder das dann so im Protokoll gegeben, hätte ein Nachbar das Fenster aufgemacht. Der Mörder hat aber trotzdem weitergemacht. Denn er hat sich gesagt, der wird es nicht wagen, runterzukommen auf die Straße. Die Frau wurde zum Tode geprügelt. Hat sich etwa eine halbe Stunde lang gewehrt, mit Schreien, mit Tritten, mit allem, was eben ging. Und insgesamt 38 Menschen, so hat man damals festgestellt, hat sie an die Fenster gelockt. 38 Menschen. Und nicht einer hat die Polizei geholt. Und wenn wir heute in den Zeitungen lesen, was manchmal passiert, wenn irgendwo Neonazis um sich schlagen, dann haben wir das wieder. Gut, die Frage ist, was passiert? Und das ist jetzt auch nichts Negatives oder nichts, dass ich jetzt sage, oh, wir müssen jetzt alle moralisch uns aufmachen und überall eingreifen. Ich weiß es nicht, was ich mache, wenn in der U-Bahn vor mir jemand zusammengeschlagen wird. Natürlich hat jeder dann auch Angst davor, mit reingezogen zu werden. Aber die Frage ist, wo ist die Grenze? Und wie lange warten wir? Ich trage es Ihnen nur vor. Wie lange warten wir, bis jemand etwas tut? Und da war es tatsächlich so, der Täter hat direkt genau dieses gesagt, also ich habe ja im Prinzip mein Publikum gehabt, mir war klar, die machen nichts. Zuschauer, Bystander. Das ist nach dem Suizid. Es ergab sich ein stilles Einverständnis des Schweigens. Man muss dazu sagen, der Ich-Erzähler hat vorher gesagt, es ist ihm nie so richtig gelungen, in die Internatsgemeinschaft aufgenommen zu werden. Erich war ein Außenseiter, er war aber auch einer. Und verrückterweise, jetzt nach der Geschichte, ist er plötzlich durch dieses gemeinsame Nicht-Handeln einer von ihnen. Wenn Sie so wollen, für ihn ein sozialer Fortschritt. Auch ich sagte jetzt öfters als zuvor wir, wenn ich vom Internat erzählte. Man braucht dann über Schuld oder Mitschuld nicht mehr zu diskutieren und nicht mehr über den eigenen Anteil nachzudenken. Es sei denn, und jetzt kommt eben wieder seine in Form der Ruth metaphorisch überspitzte Schuldanklage, es taucht der böse Engel eines Nachts auf, der uns dazu zwingt, eine Stimme, die zu sprechen anfängt und sich nicht verdrängen lässt, auch wenn man ihr einen Namen gibt. Auf einmal schweißt auch das Negative zusammen. Man steht gemeinsam am Sarg. Liegt es an einer bestimmten Zeit, dass Menschen böser sind oder mehr oder weniger böse sind oder mehr oder weniger die Chance auf ihr Gutsein erwirken oder verwirken? Ich habe ein Zitat gefunden, das wir im Prinzip dir nicht mehr entrinnen können, geht zurück auf Adorno, dann nochmal zitiert von Böhme, ein Buch, was hinterher dann steht, Ethik im Kontext, so auch die Überschrift hier. Die Geschichte der Ethik hat lange das Böse so ein bisschen auch so ausgegrenzt, sondern immer so ein Streben hinzu und nicht von etwas weg. Und sicherlich auch durch die beiden Kriege, aber auch durch eine andere, kritischere Einstellung in der Philosophie, aber auch den angrenzenden Wissenschaften, die sich dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr durchdrungen haben, also Soziologie und Psychologie, war die Frage, muss ich nicht dieses Böse als Grundtatbestand anerkennen? Muss ich es vielleicht nicht so rum aufbauen? Nicht, wie werde ich immer besser oder wie schaffe ich das Böse nicht zu tun? Also sprich, muss ich vom Weißen ins vom Weißen aus das Schwarze wegschaufeln oder vom Schwarzen aus irgendwie zum Weiß kommen. Also eine andere Denkungsart vielleicht. Als ethische Grunderfahrung des 20. Jahrhunderts. Haben wir das Vertrauen in das Ganze verloren? Jetzt kommt das Zitat, was ich gemeint habe. Also, hat mich umgehauen, Max Frisch. Bei einem Flug in seiner Schweizer Heimat, über einem Städtchen, das wie unsere architektonischen Modelle anzusehen ist, entdecke ich unwillkürlich, dass ich durchaus imstande wäre, Bomben abzuwerfen. Es braucht nicht einmal eine vaterländische Wut, nicht einmal eine jahrzehntelange Verhetzung. Es genügt ein Bahnhöfelein, eine Fabrik mit vielen Schloten, ein Dampferchen am Steg. Es juckt einen, eine Reihe von schwarzen und braunen Fontänen hineinzuströmen, streuen und schon ist man weg. Man sieht, wie sich das Dampferchen auf die Seite legt und vielleicht sieht man auch noch die Schlote, wie sie gerade ins Knie brechen und in einer Staubwolke versinken. Man sieht kein Blut, hört kein Röcheln. Alles ganz sauber. Alles aus einem ganz unmenschlichen Abstand. Fast lustig. Was sagen Sie dazu? Für die Öffentlichkeit bestimmt? Mutig oder verrückt? Ich bringe meine vielen Seiten hier gar nichts, weil sie völlig durcheinander sind. Na denn halt. Auf jeden Fall ganz schön heftig, ne? Das heißt doch, dass je größer die Distanz ist, umso leichter ist es auch mal zu sagen, ach, ich schieße da mal so ein bisschen. Das sind ja nur Streichholzfiguren, die da umknicken. Wenn man sich mal so überlegt, was so auf deutschen Autobahnen passiert und was sich Menschen zu sagen trauen, wenn sie in weiter Distanz voneinander sind und wissen, ich bin ja schnell schon wieder vorbei, ja? Der kann mich ja nicht anfassen. So weit weg, so nahe kann er mir nicht kommen. Wie reagieren wir auf Bürger in Uniform? Macht? Also, es ist natürlich ein unglaubliches Zitat und ich wollte es nicht gedacht und nicht gesagt haben, aber da ist schon was dran. Je mehr, je abstrakter etwas für uns erscheint, desto weniger, das ist ja die Konsequenz, desto weniger verpflichtend, desto weniger wünschenswert und notwendig ist es für uns auch gut zu sein. Oder? Vielleicht liegt es auch daran, an dieser bestimmten Zeit. Es kommt ja niemand wieder. Ich bin niemand, hatte mein Vater gesagt, wenn er von der Arbeit zurückkehrte. Einer, der nicht lachte. Einer, der nicht scherzte. Einer, der klagte. Einer, der haderte. Einer, der sich hilflos fühlte und keine Hilfe wollte. Einer, der zitiert und zurechtgewiesen wurde. Einer wie Erich. Wie ich nicht werden wollte. Um keinen Preis. Ich wollte nicht zu ihm gehören, von allem Anfang an, obwohl wir uns nahe waren, sehr nahe, und unsere Rollen hätten vertauschen können, uns finden. Er will nicht so sein. Wenn er diese Gemeinsamkeit gehabt hätte, wäre es ja nicht passiert. Aber er hat sich lieber von ihm ausgegrenzt und zu den anderen gar nicht erst eingegrenzt, weil er ja diese Geschichte im Hinterkopf hat, diese Geschichte des Versagers. Des Versagers, der sich in den Regeln des Systems nicht zurechtfindet, also lieber versuchen, mit den Wölfen zu heulen, als mit einem, der anders ist als das System. Und unten natürlich noch der Satz, der dann auch noch sich als Melodie durch den Roman zieht. Und vielleicht hätte Ruth uns beide gemocht, keine Liebe schmerzt so sehr wie eine nicht erhörte. Dahinter steckt, was in dem Roman dann eben auch noch ein wichtiger Teil der Handlung ist, keiner von den Jungs hat eine Freundin. Die finden das tierisch schick, wenn sie da unter der Badezimmertür oder in der Küchenfenster irgendwie schauen können, wie das Personal sich anzieht und sie so ein bisschen weißes Fleisch entdecken. Ganz toll. Und dann kommt dann ein Jungsgegröle und oh, man ist unheimlich stark. Aber Erich, ausgerechnet Erich, der Außenseiter, hatte eine nette, eine hübsche Freundin, die aus der Apotheke im Dorf war, Ruth, die hinterher, wie man dann erfährt, auch schwanger war von ihm. Eine wahre, echte Liebe. Und alle haben sich gesagt, warum hat der Ruth bekommen und wir nicht? Eifersucht. Ausgerechnet der Außenseiter, wie geht denn das zusammen? Wir machen alles richtig. Der? Wie gelingt es denn nun, in so einer Situation zu sagen, ja, es gefällt mir zwar nicht, aber ich gönne dir was. Natürlich hätte ich die Ruth auch gerne gehabt und es wundert mich auch, aber okay, es ist dein Mädchen. Oder ja, du bist anders. Was soll's? Altruismus ist an sich so ein bisschen, ja, ist ein Gegensatz, was da vorne steht. Einerseits etwas zutiefst Individuelles. Altruismus als Unterschied zum Egoismus, ja, also da haben wir das Ego, Alter, ich denke an die anderen, ja. Aber dazu muss ich erstmal selber mit mir im Reinen sein. Ein Aufbruch zum Selbstsein. Andererseits aber auch ein sehr soziales Verhalten, nämlich für andere, altruistisches Verhalten versucht, andere zu schützen und das basiert auf Gemeinsamkeit. Eine Gemeinsamkeit, die der Erzähler da natürlich nicht wahrgenommen hat. Und interessant ist es, dass sich diese Fähigkeit vielleicht auch ein Stück weit erst erlangen muss, besitzen muss, ausbilden muss, um danach verantwortlich zu handeln. Jetzt haben wir das Gutsein, das Gutmenschsein, das sich irgendwo in verantwortlichem Verhalten gegenüber der Gemeinschaft manifestiert und dazwischen die Basis, dass ich erst so mit mir im Reinen sein kann, als Vorbedingung, dass ich überhaupt erst sozialverträglich handeln kann. Erst an mir selber arbeiten, um erkennen zu können, was ist wirklich auch sinnvoll und nötig. Hätten wir verhindern können, dass er überhaupt diesen Steg betrat? Hätte es Vorzeichen gegeben, die wir hätten erkennen können? Einige von uns, sind die Oberschlauen, die haben wir immer, ne? Haben später bemerkt, sie hätten an diesem Tage gleich bemerkt, dass etwas nicht stimme, als Erich da oben auf dem Steg erschienen sei. Alles hätte verhindert werden können, wenn einer sich gemeldet, auf das Papier hingewiesen und den Inhalt erklärt hätte, sagte später einer, behauptete es, nickte. Das Papier muss sich jetzt nicht weiter stören, das Papier ist mit ein Grund einer Intrige, weshalb wahrscheinlich Erich auf diese Staumauer gestiegen ist. Ich habe jetzt kein besseres Zitat gefunden, also denken Sie sich das Papier weg. Alles hätte verhindert werden können, wenn einer aufgestanden wäre. Also das jetzt wieder die Unterstellung, wenn einer aufgestanden wäre, dann wären die anderen, die im Nachhinein behauptet haben, ja, wir haben es alle irgendwie bemerkt. Nur damals haben sie natürlich nichts gesagt. Also vielleicht braucht es doch einen, der die Gemeinschaft mit sich zieht. Und das ist jetzt natürlich die Krux an der Geschichte. Natürlich weiß man nie, ob durch Handeln oder Nichthandeln etwas ganz Großes entsteht. Das ist das Risiko. Das ist letztendlich diese moralische Intelligenz, die ich ausbilden muss, um zu erkennen, ob Handeln aus meiner Sicht Not tut oder nicht. Das wäre die nächste Stufe. Sie merken, also nur gut sein ist schon mal schön, aber reicht noch nicht. Altruismus, es geht immer noch ein bisschen mehr, bevor wir überhaupt als verantwortlich Handelnde aktiv werden können und auch ein Stück weit einschätzen können, wenn man es überhaupt kann, abwägen können, was sollen wir denn tun. Aber er nimmt sich jetzt damit auch schon wieder zurück und er sagt, es ist natürlich auch eine Pauschalentschuldigung. Weiß ich's? Wussten es die Nachbarn von der Kitty Genovese, was passiert, wenn sie runtergehen? Wussten sie es, ob sie da nicht auch erschossen werden? Nee, haben sie gesagt, dann machen wir es mal lieber nicht. Kann auch Gefahr bedeuten. Wie entsteht nun eigentlich, das ist jetzt ein anderer Kontext, ich komme jetzt ja bald zum Ende, aus einem Reader, der heißt Zivilcourage lernen. Was sind denn so die Stufen für so ein Verhalten, das uns moralisch befähigen würde, Verantwortung zu übernehmen, nachdem wir das Grundprinzip des Gutseins erkannt haben? Und das heißt, das Erste, ich muss zunächst mal natürlich bemerken, dass da was ist. Ich muss es nicht nur bemerken, ich muss auch die Fähigkeit haben zu bewerten. Das ist ein Notfall. Jetzt bleiben irgendwie meine Aufzählungsstriche weg. Hier sind sie noch. Na gut. Wenn ich diese Basis habe, diese kognitive und emotionale Ebene überschritten habe, muss ich im Prinzip kognitiv, emotional, affektiv werden. Ich muss Verantwortung übernehmen und zwar in der Gestalt, der vierte Punkt, dass ich in der Lage bin zu handeln. Nicht irgendeiner wird schon, wie vorhin bei Erich, wenn irgendeiner den ersten Schritt getan hätte, wenn irgendeiner etwas gesagt hätte, wenn irgendeiner mit dem Brief den Brief zurückgehalten hätte. Nein, ich muss von mir überzeugt sein, ich kann helfen und auch in welcher Form, kann auch abwägen und kann auch handeln. Bei diesem Modell kann man, aber das ist jetzt nur als, naja, so ein bisschen als Hintergrund, es gibt so in der Betriebswirtschaft diese Theorie X und Y, also eher der gute Mensch und eher dieser schlechte Mensch. Man kann jetzt unterlegen, Variante A, jemand macht das rein als Kosten-Nutzen-Kalkül, dann kommt er im Prinzip etwas später ins Handeln, das heißt, er sieht das, er bewertet es auch als Notfall, also sieht, da ist jemand in Not, ich kann Hilfe geben, überlegt sich aus, was er tun kann und macht dann eine Kosten-Nutzen-Entscheidung, kann ich das, bringt mir das was? Das ist der eine Typus und der andere Typus, gleichermaßen natürlich auch in Notsituationen wichtig. Anderer Typ Mensch ist einfach so empathisch, und dass er sagt, ich muss aus meinem sozialen Gewissen heraus handeln und wägt dieses nicht ab. Das Ergebnis ist nicht ganz dasselbe. Wahrscheinlich wird der eine, der abwägt, etwas weniger helfen und der andere schneller helfen, wobei vielleicht der eine, der abwägt, vielleicht manchmal die richtigeren Mittel trifft. Also man kann es nicht so genau sagen. Heute, das ist jetzt so ein bisschen so ein psychologischer Exkurs, sagen die Psychologen, dass Menschen, die das sehr gut verinnerlicht haben und das sehr gut leben können, dass das auch Menschen sind, die einfach ein sehr gestärktes, damit haben wir es jetzt wieder, eine ausgereifte Persönlichkeit sind, also entweder sehr stark in der Familie verwurzelt sind oder sehr sicher sind, müssen nicht gebildet sein, aber einfach mit sich sehr im Reinen sind. Also je eher ich diese Stärke in mir habe, das war ja auch vorher dieses Zitat, ne, es ist eine Art der Selbstausbildung, desto eher kann ich so handeln. Und je unsicherer ich meiner selbst bin, desto mehr, je mehr von Konflikten ich umgeben bin, desto weniger handle ich so, wo wir jetzt wieder bei unserem Erich natürlich wären. Ne. Kann das dann auch noch ein Stufenmodell für das Ganze, so würden sie Psychologen darstellen, zusammenhang. Das ist das, worauf es vielleicht, wenn man es jetzt im letzten Schritt, ne, gut sein, Altruismus, Verantwortung, Tugend, Pflicht, das ist die individuelle Seite, wie funktioniert das jetzt im Kollektiv oder welchen Nutzen könnten wir jetzt aus diesen Überlegungen auf ein gesellschaftliches Verhalten ziehen? Und da wäre der Begriff, der da passen würde, der Zivilcourage. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, ein Begriff, der von Bismarck eingeführt wurde, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig, hat diese beiden Bestandteile, wobei zivil einmal heißt nicht in Uniform, ja, bürgerlich, nicht militärisch, aber auch anständig, und Courage heißt Mut, im Prinzip Alltagsmut. Und in meiner Überschrift am Anfang stand so Ansätze zu einer kollektiven Moral, aber mit den Blinkern aus einer individuellen Motivation heraus. Zivilcourage könnte der Weg sein, oder das Lernprogramm, mit dem man, ohne darüber stolpern zu müssen, ob man ein System jetzt grundsätzlich als böse oder grundsätzlich als gut definiert, diese gesamten Begriffe, die ich jetzt hier aufgeworfen habe, eigentlich integrieren kann. Nämlich indem im Kontext eines bestimmten sozialen Systems zu versuchen, sich richtig nach bestem Wissen und Gewissen zu verhalten. Damit natürlich auch Mut, so steht es im Duden, mutig zu sein, ehrlich zu sein, was auch immer. Der Rahmen, es ist wieder Ethik im Kontext, der Rahmen heißt dann natürlich auch, was ist einfach auch die Konvention. Ja? Also ganz banal, wenn alle lügen, wird die Schamschwelle etwas niedriger. Ne? Zivilcourage könnte ein Ansatz sein, ich habe noch so eine schöne Folie, ich habe es jetzt nicht dabei, es hat mir eine, als ich das vorbereitet habe, hat mir eine Kollegin eine Mail geschrieben, ob ich das brauchen kann. Und zwar hat irgendwo in den ostdeutschen Bundesländern ein Hotelbesitzer einen Brief verfasst, großes Stichwort Zivilcourage. Da wollten zwei Mitglieder irgendeiner einer Springertruppe oder irgendeiner rechtsextremen Vereinigung. Himmel nochmal, so jetzt schwierig. Da saß jetzt irgendeiner in der Leitung hier, das Böse auch in mir, ja. Wollte bei denen, also in der amerikanischen Hotelkette übernachten, und dann hat der Hotelier einen Brief geschrieben, sehr geehrter sowieso und sowieso, also er könnte es fast nicht glauben, dass dieser Herr mit seinem Kollegen da bei ihm übernachten wollten, und sie würden ihn doch nahelegen, in ein anderes Hotel zu gehen. Und sie würden aber, wenn es in ihrem Interesse wäre, einfach, wenn sie trotzdem buchen würden, würden sie einfach die Tür nicht zumachen, und das Geld, was schon überwiesen wäre, würden sie dann der Synagoge zukommen lassen. Ja. Also stand groß über Zivilcourage. Also man findet das immer mal wieder, wenn man auch so ein Wort im Kopf hat. Zivilcourage, ein Buch, das ich in dem Kontext gefunden habe, von der Banalität des Guten. Da haben wir es wieder. Das Gute ist nämlich gar nicht immer so schwer, und es muss nicht immer so wirklich dramatisch sein. Ich höre gleich auf. Ich zeige Ihnen noch ein bisschen was vom Schluss. Ich hoffe, dass ich Sie dann trotzdem neugierig gemacht habe. Gut spricht wieder in seinen Gedanken. Da, sagt sie, und deutet auf den Fuß der Mauer. Da hat er gelegen. Vergiss das nie. Ich höre, wie sie langsam weggeht. Ich will mich umsehen, sie zurückrufen, sie zurückhalten, auf sie zugehen, ihr in die Augen schauen, in dieses seltsame Grau der Pupillen, in dieses bleiche Gesicht mit den schmalen Lippen, die kindlich weichen Züge. Als ihre Stimme, Schritte längst verklungen sind, höre ich ihre Stimme. Etwas redet weiter. Wir hören es doch. Und er macht ihr dann sogar noch ein Angebot zum Schluss. gut. Er weiß ja gar nicht, ob sie es ist, die er da gesehen hat, aber sie hat in ihm diesen Denkprozess ausgelöst. Soll ich da hinaufsteigen auf diesen Steg und du könntest endlich sagen, das Scheusal ist tot. Regt sich nicht mehr, ist gegangen und das Vergangene ist gegangen. Würde dir das genügen? Sag schon, würde dir das genügen? Kann man Schuld wieder gut machen? Durch so eine Handlung? Ich konfrontiere sie, wie das Buch auch ist. Ich bleibe damit ganz im System meines Buches, ob gut oder böse. Das Buch gibt auch keine Antworten. Und ich gebe Ihnen auch ein paar Fragen am Schluss. Es gibt noch viel mehr Fragen. Ich gebe Ihnen mal die. Wann beginnt Schuld? Ab wann bin ich verantwortlich? Wenn ich schon handle, wenn ich die Möglichkeit habe zu handeln und nicht handle, wann? Und wenn, wer definiert diese Schuld? Und wenn diese Schuld definiert wurde, verjährt die irgendwann? Kann die irgendwann durch etwas anderes wieder gut gemacht werden? Kann man Dinge miteinander vergelten? Ist diese Verantwortung, die darin impliziert ist, ist das meine Verantwortung? Ist das unsere Verantwortung? Entsteht die in einem System? Oder trage ich die in mir, weil ich ein verantwortungsbewusster Mensch bin? Gibt es mehr oder weniger Verantwortung? Was heißt es denn für uns heute, gut Mensch zu sein? Eines bitte tragen Sie nach dem Seminar nach Hause. Wir dürfen nie wieder versuchen, gute Menschen zu werden, nur noch gut Menschen. Ist jetzt gemein zu mitschreiben, ich weiß es, aber ich finde es so schön. Ich bin damit am Ende meiner Ausführung. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank Ihnen, Frau Ebertstein. Bleiben Sie ruhig hier vorne.
Ich bleibe hier vorne. Sie sagen, ja. Ich darf mich jetzt ganz entspannt hinsetzen.
Nee, nee, nee. Haben Sie vorne so gesagt? Schnell sind Sie noch nicht raus aus der Nummer.
Blöd. Ich habe meinen Pullover verschossen.
Ja, ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, vielleicht Fragen zu stellen, was zu diskutieren. Unsere Referentin. Gingen Sie das was an, was gerade geschah?
Nee, gemein.
Haben Sie noch eine Verdauungspause? Dann überbrücke ich mal. Ich glaube nur begrifflich, weil sich das beim Zuhören sicherlich nicht so leicht unterscheiden lässt. Man spricht ja heute manchmal abschätzig vom Gutmensch, ne? In einem Wort. Ja. Und das ist, denke ich mal, nicht gemeint mit dem, was Sie sagen. Nein. Das sollte man vielleicht nochmal klar darstellen. Was in der Antike da gemeint war, war nicht, dass wir gut Menschen
Also der ist
werden,
es nicht, nein.
In diesem abschätzigen Sinn, sondern dass wir sozusagen unser Menschsein,
das Menschsein
gut realisieren.
Genau,
ja.
Schwer genug.
Wohl wahr.
Was ist denn die Arete des Studenten?
Ja, bringen Sie als Studenten Tugenden mit sich?
Hat denn jetzt jemand zumindest ein bisschen Lust, das Buch zu lesen? Nee? Doch, ein bisschen. Tun Sie mir den Gefallen.
War jemand von Ihnen mal in einer Situation, wo er sich hat entscheiden müssen, ob er in irgendeiner Weise handelt, eingreift oder nicht? Kennen Sie sowas? Ja?
Ja, aus der Pubertät oder aus der präpubertären Phase. Da gibt es ja dann Muskelbildung und dann ist halt das Aufbau sozusagen. Die kennen Sie alle und dann heißt halt wieder du machst jetzt mit und bist bei uns oder du lässt halt und kannst dich dann zu denjenigen gesellen.
Also solche starken Ausgrenzungen, wie man sie als Jugendlicher macht, sowas kennen Sie. Mit dramatischen Folgen oder?
Klein.
Hat jemand mal eine existenziell bedrohliche Situation von Ihnen erlebt? Ist irgendjemand in Ihrem Umfeld tatsächlich ja, um sein Leben bangen musste? Ja?
Also ich jetzt nicht, aber mein Mitbewohner hat jetzt erzählt, da ist er auch vorgeladen für eine Zeugenaussage und da haben ihm, das war in Berlin, auch so Nazis, zwei ältere Türken irgendwie angegriffen, also irgendwie, das war in der U-Bahn-Station und haben die Scheibe eingeschlagen, deswegen hat die U-Bahn angehalten und dann sind die Leute ausgestiegen und ja, das war dann auch so eine Gruppe von Nazis, so fünf Leute oder so, die wir richtig zusammengeprügelt haben. Und er ist dann wohl auch nicht eingeschritten, weil wir waren zu fünf und er hätte ja jetzt allein beziehungsweise er war mit Kumpel unterwegs, ja auch dann komplett die Fresse voll gekriegt. Aber immerhin, die Leute haben alle ihre Handys gezückt und Polizei gerufen und er wollte dann auch einem helfen, hochzukommen und sowas und hat dann schon einen mitbekommen und so, aber das war so, das ist auch ganz krass, aber was da dann machen. Er war dann auch selber ziemlich unter Schock, also meine Beine haben ihn auch mitten im Geschehen.
Was hat es mit ihm gemacht?
Ich weiß es nicht, also so intensiv haben wir jetzt nicht darüber geredet.
Die Frage ist, ob man in solchen Situationen überhaupt noch entscheiden kann. Ja, ob man wirklich rational entscheidet, was ich fast nicht glaube, sondern ich denke eher, da bricht sich dann irgendetwas Bann, dass man einfach in der Notsituation zum Beispiel wahrscheinlich schneller reagiert und zum anderen aber auch irgendwo die Art, wie man eben sich entwickelt hat zu etwas hin, dann sich irgendwo ausschlägt. Was mich gerade ganz, ja, das ist nicht so existenziell, aber unsere Tochter ist 10 Jahre alt, hat die Schule gewechselt. Da sind jetzt ganz viele Kinder, die an ihren Grundschulen gemobbt wurden. Das ist nichts Existenzielles, aber da fängt ja genau dieses, die lernen ja dieses Sozialverhalten. Ja? Eingrenzen, Ausgrenzen miteinander. Das heißt Mobbingschäden unter 9- und 10-Jährigen, die also völlig verzweifelt sind und einfach keinen Anschluss mehr haben in die Gemeinschaft. Und dann natürlich überlegen müssen, was muss ich jetzt tun, um mit dieser Gemeinschaft mitgehen zu können. Also verrate ich jetzt meine kleinen Ideale und bin lieber dabei? Und meistens, das ist jetzt die Frage, wenn man dann draußen steht und die fragen einen auch, und natürlich sagt man Kind, nein, du musst ja stark sein und kümmere dich um die Schwächeren. Aber da fängt ja, die lernen ja das Sozialverhalten. Ich meine, das ist ja letztendlich das, was dann später die Gesellschaft wieder ausmacht. Ne? Und das, bemerke ich, ist stärker geworden. Ganz massiv. Und zwar ganz böse.
Ich vermag das schwer zu beurteilen, ob es stärker geworden ist oder nicht. Was ich zumindest sehe, ist der stärkere Gebrauch solcher Worte. Ja? Also zum Beispiel Mobbing-Schäden, dazu zu sagen, ich habe das früher Kindheit genannt.
Ja, das kann sein, ja.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das nicht immer schon so war. Vielleicht nehmen wir es heute nur anders wahr und verarbeiten es stärker medial.
Gut. Aber wenn wir es anders beobachten, dann wird es ja auch wieder anders.
Ich bin als reingeschmeckter kleiner Bub in einer kleinen schwäbischen Stadt in die 2. Klasse gekommen und ich war sozusagen ein Mobbing-Totalschaden.
Manche schaffen es ja dann auch.
Und so ging es noch einigen anderen. Nur war darüber halt zu der Zeit in den Medien nichts zu lesen. Ich glaube, dass Kinder ein recht ordentliches Quantum an Robustheit mit sich bringen. Ja. Im Austeilen und im Nehmen womöglich manchmal auch. Ja. Ich habe in anderen Kontexten, also solche politischen Situationen, an die wir heute häufig denken, wo muss man sich dann eventuell einbringen, die sind natürlich immer als erstes präsent. Es gibt auch noch ganz andere Situationen, wo man auf einmal mit von einer Sekunde auf die andere in Situationen geraten kann, die lebensbedrohlich vielleicht nicht für einen selbst, aber für andere sind. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe solche Situationen ein paar Mal erfahren, als ich einige Jahre in einer Akutpsychiatrie gearbeitet habe. Da hat man das so im Wochenrhythmus, ja, dass irgendetwas sehr Entsetzliches passiert. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nicht unbedingt eine Frage der moralischen Haltung ist, wie man handelt, sondern dass es eine Frage ist, ob man in solchen hochgradig affektgesteuerten Situationen dazu neigt, handlungsgehemmt zu sein oder nicht. Mhm. Es gibt, glaube ich, Menschen, und das ist dann nicht mehr eine Frage dessen, wo man mit moralischen Begriffen noch operieren könnte. Ja. Es gibt Menschen, die können in solchen Situationen schlichtweg nichts tun. Ja. Sind einfach paralysiert und stehen da und sind nicht in der Lage zu handeln. Und es gibt andere, die können vielleicht handeln und sind in der Lage, einfach etwas zu tun, aber nicht auf der Basis eines bestimmten Programms oder einer Entscheidung, die man trifft, sondern einfach, weil da ein anderer Affekt als der Paralysierende ausgelöst wird, nämlich etwas zu tun. Ich glaube, dass da ja, häufig noch eine Menge weiterer Momente ins Spiel kommen. Für solche Momente, wo man in ja, sehr krisische Situationen kommt, gibt es ja, sowohl von Psychologen, aber auch aus anderen Kulturen heraus Empfehlungen, im Grunde etwas geistig vorwegzunehmen, soweit es möglich ist. Ja. Also mir hat in dieser Arbeit geholfen, bestimmte Situationen sozusagen vorab schon mir auszudenken, um dann womöglich, wenn sie denn eintreten, in irgendeiner Weise ein Handlungsmuster quasi einprogrammiert zu haben, um es dann zu leisten. Mir wurde mal erzählt, dass es in den USA einen Indianerstamm gibt, der spezialisiert ist auf die Reparatur von Fahrstuhlschächten in Hochhäusern. Und da sei wohl irgendwann mal ein schrecklicher Unfall passiert. Und dann habe der Häuptling seinen Leuten gesagt, bevor ihr die Arbeit künftig aufnimmt, müsst ihr meditieren. Ihr müsst die Situation zu fallen meditieren. Und ihr müsst verinnerlichen, nach dem Stahlseil in dem Aufzugsschacht zu greifen. Und natürlich mussten diese Arbeiter Asbesthandschuhe tragen. Wenn sie die nicht tragen, nützt es ihnen auch nichts, wenn sie nach dem Stahlseil greifen. Das ist irgendwann doch ein bisschen unangenehm nach ein paar Metern. Aber dieses Programm sozusagen vorab einzuspulen, ja, das scheint dann zu helfen, in der Situation einfach die richtige Handlung zu vollziehen, weil man in der Situation mit einer Entscheidung, zumal dann, wenn es so hochgradig schnell geht, vollkommen überfordert ist. Das Bewusstsein setzt da mehr oder minder aus und wenn man Glück hat, funktioniert das Unterbewusstsein. Womöglich ist das auch etwas, was man für solche sozialen Fragestellungen sich überlegen muss. Kann man so etwas trainieren? Kann man
Also es gibt ein Trainingskonzept, also speziell für dieses Zivilcourage und sicherlich natürlich dann auch mit Krisensituationen, war jetzt nicht mein Thema, eine ganze Menge, da gibt es das. Also ich kenne jemanden, der sich mit Kriseninterventionen auseinandersetzt beruflich und dieses genau macht, ist das, was passiert. Aber ich habe es ja gesagt, es sind Implikationen aus unterschiedlichen Bereichen. Ja. Das heißt, ich habe die kognitive Elemente, ich habe die normative drin, ich habe auch die emotionale, die psychologische und alles zusammen gibt eben irgendwo einen Menschen. Aber man versucht, dieses zu trainieren. Und was mir einfach nachgegangen ist nach dem Roman, ich meine, das sind jetzt professionelle Tätigkeiten. Ich muss professionell helfen. Die Frage ist, wie schaffe ich ein Bewusstsein oder wie könnte es gehen, dass sich ein Bewusstsein verbreitet? Also in diesem gesamten Kontext ideal vorgestellt, wie wird unsere Gesellschaft ein klein wenig besser, so naiv das jetzt klingen mag.
Aber ich finde die Frage vielleicht gar nicht so schlecht, naiv. Ne? Ja. Die kann man schon stellen.
Stellen kann man sie ja.
Tja, viele Fragen, die man stellen kann.
Ja, ich habe Sie mit Fragen zurückgelassen.
Ja, das ist ja kein Fehler. Haben Sie, wollen Sie Fragen zurückgeben oder wollen Sie die Fragen mitnehmen? Ja, bitte.
Ich hätte gerade mal interessiert, ob Sie während Ihrer Recherchen zu dem Thema mal über Erhebungen der Statistik gestürzt sind, ob das auch, also ist da sehr starke Schwankungen oder nennenswerte Schwankungen in nationaler Betrachtung gibt. Also, sage ich mal, ob die Franzosen da mehr Zivilcourage aufweisen als die Deutschen.
Gibt es Unterschiede sozusagen, nationalstaatliche Unterschiede?
Das ist natürlich erstmal die Frage, jetzt methodisch gesehen, wie messe ich Zivilcourage? Ja? Das wäre das Erste. Aber das wäre nicht, also ich weiß es nicht, sage ich Ihnen gleich, ich weiß es nicht, aber das wäre, wenn man sagen könnte, wie, ja, ich müsste es dann irgendwie quantifizieren, ne? Wie ist die Eintretens, nee Quatsch, diese Interventionshäufigkeit oder die Schnelligkeit? Ne? Das ist immer so, tja, was würden Sie denn meinen?
Eine Analogie haben Sie ja durchaus gegeben. Ja. Sie haben ja vorher ein Beispiel genannt, den Milgram-Experimenten, die ja ursprünglich in den USA, glaube ich,
durchgeführt wurden. Ja.
Und Sie haben erzählt, dass das Max-Planck-Institut ähnliche Experimente wiederholt hat. Jetzt muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein bei solchen Versuchsanordnungen, wenn die nicht exakt gleich wiederholt werden, dann ist die Vergleichbarkeit auch schon nicht mehr so genau gegeben, aber sei es
drum, versuchen wir es mal. Ja.
Genau, das hat mich
bisschen
nämlich dann
besser, rein quantitativ, ja. Deutlich.
Aber was nicht besser in der Zivilcourage, besser im Gehorchen.
So also, ist es, ja.
Während die Amerikaner zu 65% die Ergebnisse, Versuche bis zu Ende geführt haben, haben es die Deutschen zu 85% geleistet. Da spricht doch ein gerüttelt Maß an Gründlichkeit.
Die deutsche Gründlichkeit und Ordnung und Pflichtgehorsam. Ja.
Tja. Andererseits bilden wir uns ja ein, gelernt zu haben.
Wir reflektieren es zumindest. Ja. Mal wieder.
Ja, ich glaube, wir können vielleicht ganz froh sein, dass wir uns nie bewähren müssen. Oder wenn wir uns nicht bewähren müssen. Die Firnis der Zivilisation ist dünn. Ich für meinen Teil bin froh, ein Leben führen zu können, in dem ich im Regelfall jedenfalls nicht mit solchen Situationen zu tun habe. Nun gut, hoffen wir mal für uns alle, dass das so bleibt. Herzlichen Dank Ihnen.
Gerne.
Schönen Abend.